von meiner Seite einen schönen Nachmittag. Es ist schon Nachmittag. Ich habe heute was Wunderschönes erlebt. Ich komme gerade aus Stuttgart von der Jugendmissionskonferenz und es war so schön. Da hat sich einer in dem Vortrag entschieden für Jesus. Gewaltig. Ein Mann, der mitgebracht wurde von seinen Freunden, der in sowas noch nie drin war. Und dann plötzlich hinterher sagte: Ich brauche das, ich brauche diesen Jesus. Und der fängt was Neues an. Das ist ja das Gewaltige daran. Gestern Abend hat sich eine junge Frau entschieden. Und es macht mir so viel Freude, weil ich weiß, wenn das Leben beginnt, wenn Jesus zieht, dann beginnt was Neues. Und das ist neu und aufregend. Das Problem ist natürlich immer nur, wenn es dann so wird, so eine Gewohnheitssache. Das ist ja klar, für diejenigen, die sind Christusbund-Leute hier und Süddeutsche Gemeinschaftsbund-Leute, für diejenigen, die das mal begannen, für die war das neu und aufregend. Ich war Prediger im Christusbund, damals noch Brüderbund, im Remstal und das waren ja die Munderbrüder, die das begonnen haben. Und da hat es geraucht. Die sind da von Dorf zu Dorf, von Kneipe zu Kneipe und haben da evangelisiert. Da sind die Steine noch durch die Fenster geflogen. Das war aufregend. Da ging was. Und die haben dann dafür gekämpft, dass es entsteht und dass da was geschieht und dass es wächst. Und die konnten gar nicht schweigen. Die mussten davon erzählen, die mussten sagen, das, Leute, ihr braucht es. Da muss was Neues entstehen. Neu und aufregend war ja eigentlich auch, wenn man es so historisch sieht, diese ganze Erweckung eigentlich auch in Württemberg auf der Alb, die sich ganze Dörfer verändert haben. Total verändert. Das war nicht durch einen Humanismus oder Kommunismus oder Sozialismus oder Nationalsozialismus, hat sich auch was verändert, ne? Sondern wirklich durch diesen Christus hat sich was verändert. Ganze Landschaften haben sich verändert. Das ist der Grund, warum Württemberg wirtschaftlich so stark dasteht. Nicht, weil nur Cleverle da wohnen und Bächtler und Erfinder, sondern weil die Cleverle und die Bächtler und Erfinder plötzlich einen Führer gewählt haben, einen guten Führer, der sie verändert, der ihnen einen Wert für dieses Leben aufgezeigt hat, für diese Welt. Und dann ist da draus was Wunderbares entstanden. Daimler-Benz wäre nie Daimler-Benz geworden, wenn es keinen Gustav Werner gegeben hätte in Waldorf-Heslach, der am Grab von einer armen Bauersfrau stand, die Witwe war und die Kinder dann um das Grab herum standen. Und der sagte, wir müssen jetzt was für diese Kinder machen. Und dann begann das, was wir heute als Gustav-Werner-Stift kennen. Weil der Gustav Werner selber so Kinder aufgenommen hat und dann die Württembergische Landeskirche sagte, ja dafür ist ein Pfarrer oder ein Pfarrvikar nicht zuständig, das kann er nicht machen. Und dann hat er lieber seinen Pfarrberuf am Nagel gehängt und zog nach Reutlingen, hat ein Haus gekauft und hat Kinder aufgenommen. Hat eine so eine mechanische Werkstatt mit dran gebaut, dass die was lernen können und natürlich noch andere Dinge. Später hat er geheiratet, eigentlich nur, weil er eine Frau brauchte, die die Kinder großzieht. Der wollte gar nicht heiraten. Ja, aber in diesem Haus von dem Gustav Werner war dann eben dieser Wilhelm Maybach. Und der Daimler hat ihn dort getroffen. Und daraus entstand Daimler-Benz, diese große Firma. Friedrichshafen wäre nie so stark wirtschaftlich, wenn nicht dieses Sohn Karl Maybach dann darunter gezogen wäre und der Graf Zeppelin, der ein gläubiger Christ war, dort gelebt hätte. Das waren dann Erfinder, aber die haben es dann nicht gemacht für sich selbst oder um die Welt irgendwie zu chaotisieren, sondern die sahen das, das ist uns von Gott gegeben und das wollen wir doch richtig einsetzen. Neu und aufregend. Und deswegen habe ich das so genannt, diesen Text. den der Paulus schrieb, vorweg noch in Vers aus Matthäus Kapitel 6, Vers 8. Jesus sagt, darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Jesus spricht in der Bergpredigt natürlich auch im Verhältnis zu denen, die alle fromm sind und alle irgendwas machen, aber eigentlich nur mehr so Bremser waren, so Aufhalter waren, die ihre eigenen Gesetze entwickelt hatten und die auch gegen den Staat waren, die gegen alles waren, die wussten, gegen was sie waren. Menschen, die erstmal mit einem Nein begonnen haben, das hat mir heute gefallen. Ich habe mit dem Winrich Schäffbuch gesprochen, kurz und ein bisschen kurz, dass wir nach Serbien gehen. Und ich fragte, was er denn davon hält, der Winrich. Dann sagte er, gut so, wenn man noch jung ist, da kann man noch was machen. Ich wäre auch nach Äthiopien am liebsten gegangen. Und dann sagt er, dann hat sich jemand anders für diese Stelle beworben in Äthiopien, für dieses theologische Seminar, und mit dem sprach er dann und sagte, in Äthiopien ist ja auch diese starke rituelle Kirche, und dann sagt er, der Winrich, zu dem, was er denn als erstes machen wird, wenn er da hinkommt, ich werde denen erstmal ihren Bilderdienst austreiben. Und dann sagt der Winrich, gut so, erstmal mit dem Nein anfangen. Ja, so ist richtig, erstmal mit dem Nein. Nein, nein, nein. Anstatt mit einem Ja. Und wisst ihr, das ist die Gefahr immer wieder der Gemeinde Jesu. Irgendwann wird sie zu einer Nein-Gemeinde. Das ist wirklich so. Zu einer bewahrenden Gemeinde, die eigentlich gar nicht mehr weiß, was sie bewahrt. Eigentlich denken wir bewahren noch die Wahrheit, aber eigentlich kann die Gefahr bestehen, dass wir nur noch unsere eigene Wahrheit bewahren. Das ist gefährlich. Dass wir unsere eigene Wahrheit nur noch bewahren und nicht mehr die Wahrheit des Wortes Gottes und es dann irgendwie vermischen und denken, unsere Wahrheit ist die Wahrheit Gottes und die Wahrheit Gottes ist unsere Wahrheit. Und dann wird es nicht mehr aufregend, dann regen wir uns auf. Dann ist es alt und aufregend. Wisst ihr, dann regen wir uns auf. Wir regen uns immer über alles dann auf. Das ist schlecht, das ist schlecht und das ist schlecht. Das ist der Gedanke dahinter. Und das ist eigentlich, was Jesus auch sagt. Ihr aber sollt ihnen nicht gleichen, weil die wussten nur noch, was verkehrt war, die Pharisäer. Das wussten sie. Das war, wir sagen ja immer, Pharisäer ist immer so negativ. Das ist eigentlich gar nicht so negativ. Sie haben sich ja echt Mühe gegeben. Und ich glaube, von denen, die sich Mühe gegeben haben, lesen wir ja dann in Apostelgeschichte Kapitel 6, dass etliche der Priester und derer, die da dabei waren, dass die zum Glauben gekommen sind. Also die, die sich Mühe gegeben haben und irgendwie, die es wirklich ernst gemeint haben. Aber auch nicht, die wussten es halt nicht besser. Aber dann, als sie diesen Jesus kennenlernen, dann hat sich was verändert. Und die anderen, die sind immer noch stecken geblieben. Und so, nein, das geht nicht. Und das Neue Testament ist ja voll davon, dass dann immer wieder die Judaisten auftraten. Und es war ja selbst für den Petrus ein Problem gewesen, wenn wir das in Galaterbrief lesen. Selbst der Petrus hatte dieses Problem, dass er, ja, neu und aufregend, aber auch alt und aufgeregt. Er wusste sich auch nicht so einfach von seinen alten Riten zu trennen. Und es ist immer die Gefahr in der Gemeinde Jesu, gerade in einem Land oder in Kulturkreisen wie unseren, in denen es uns so unendlich gut geht, und das ist wirklich so. Und wir eigentlich nicht auf Neues angewiesen sind. Vielleicht technische Innovationen, dass der Kühlschrank ein bisschen besser läuft, ein bisschen weniger Strom verbraucht, das Auto ein bisschen besser läuft, ne? Und dass wir eine elektrische Zahnbürste haben, anstatt die aus dem Schlecker oder was weiß ich, ne? Und den gibt es ja gar nicht mehr. Also von daher, auch keine Zahnbürste mehr, doch gebrauchte. Also, wenn du ein Schlecker-Fan bist. Ne? Aber ja, aber ansonsten sind wir eigentlich eher so, soll ruhig so bleiben, wie es ist. Nicht zu große Umwälzungen mehr. Und dann ist es die Gefahr, dass wir tatsächlich das vermischen. Also unsere Kultur, unsere Lehren, unser Verständnis mit dem Wort Gottes irgendwie vermischen. Und wir meinen es gut, wir meinen es nicht schlecht. Aber dann geht nichts mehr, wisst ihr, dann geht nichts mehr vorwärts. Da geht einfach nichts mehr vorwärts. Weil das merke ich dann da. Irgendwie bin ich stecken geblieben. Und manches Mal stagniert es dann, es geht dann eher, manches geht sogar noch rückwärts und dann kommt dieses auf, ein bisschen so ein Unmut. Vielleicht kennen das manche heute, ein bisschen so ein Unmut. Und eigentlich weiß ich gar nicht mal warum, aber es ist, ich weiß auch nicht, ich fühle mich nicht so wohl in meiner Haut. Und das geschieht. Das ist ein sicheres Zeichen eigentlich, dass eben das nicht mehr neu und aufregend ist. Und das war ja die Herausforderung für die Gemeinde Jesu eben ganz am Anfang und das ist die Herausforderung für die Gemeinde bis heute. Apostel Paulus schreibt im Titusbrief, ich lese uns Verse vor aus Kapitel 2 noch, Vers 11 bis Kapitel 3, Vers 8. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht. Sie erzieht oder sie unterweist uns, diese Gnade Gottes. Also es ist was Wunderschönes, wenn man sieht, was geschieht denn, wenn die Gnade Gottes uns offenbar wird. Sie erzieht uns. Sie unterweist uns, die Gnade Gottes. In Christus werden wir unterwiesen. Wozu? Damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen. Da kommt wieder dieser Gedanke auf. Besonnen. Auch besonnen über Dinge nachdenken, nüchtern über Dinge nachdenken. Besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Gottesfürchtig, fromm, gottselig. Das frommt mir. Fromm heißt ja von Nutzen sein. Daher kommt ja der Gedanke fromm. Es frommt jemanden, dass das und das geschehen ist. Es frommt Gott, dass. Also ich bin Gott von Nutzen. Also dass wir Menschen sind, sagte Paulus, die Gott von Nutzen sind. Von Nutzen. Und die Menschen sind ja Gott von Nutzen, die eben sagen, benutze dieses Leben, lebendiger Gott. Nicht ich möchte dich benutzen, sondern du sollst mich benutzen. Ich habe dich ja lange genug benutzt. Jetzt benutzt doch du mich. Munder Brüder. Wer die SV begonnen hat, weiß ich nicht. Tut mir leid, ne? So weit reicht mein Geschichtsverständnis nicht, aber vielleicht bekomme ich noch ein Buch drüber. Aber, also so ein kleines Geschenk, Anregung. Aber ich glaube, dass es auf jeden Fall in dem ganzen Bereich, ich habe ein bisschen mit der Liebenzeller Mission so auseinandergesetzt, Menschen, die Gott frommten, die Gott von Nutzen waren, das war alles entgegen der gesetzten gesellschaftlichen Strömung eigentlich, als das alles begann. Das brauchen wir nicht. Wir sind schon fromm. Ihr seid, wollt die Superfrommen. Ja, wir verstehen das. Wahr ist, dass durch diese, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen so plakativ, durch diese Superfrommen, tatsächlich vor 100 Jahren und ein bisschen länger noch zurück, große Aufbrüche gekommen sind. Ne? Aber nicht, weil die Menschen damals dachten, wir sind super fromm, sondern wir wollen, dass unser Leben, nennen wir es mal so, Gott super frommt. Dass es Gott wirklich von Nutzen ist, dass er mit dem Leben macht. Wie lange dauert es denn? Die Woche hat man das Lied gehabt, 29.000 Tage. Ich glaube 80 Jahre, wenn man so zusammenrechnen würde, wahrscheinlich. Und was habe ich denn davon jetzt, wenn ich denke, jetzt sitzen hier, ich treff Leute, die sind 85, 87 und dann denke ich, da habe ich jetzt noch, so Gott will, habe ich da zu dem Alter, habe ich jetzt noch 37 Jahre. Was ist das, wenn ich zurückdenke? Von 20 bis 50, wie schnell das vorbei war. Und wer weiß, wie ich mich noch in diesen 37 Jahren wirklich bewegen kann. Was ist das schon, das Leben? Und dann zu sagen, Herr, das soll dir frommen, dir soll es frommen, Nutzen sein. Von dem spricht der Apostel Paulus. Und es geschieht, wenn die Gnade Gottes erschienen ist. Das ist scheinbar ein geistlicher Automatismus. Also das geschieht im Leben von einem Menschen, der geistlich von Neuem geboren ist. Dies soll mein Leben frommen. Indem wir die glückselige Hoffnung erwarten. Wie leben wir denn so? Indem wir die glückselige Hoffnung erwarten. Wir leben in dieser Erwartung. In dieser Erwartung. Und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Darin leben wir. Also wenn wir immer auf das ausgerichtet leben, sagte Paulus, dann werden wir automatisch so leben, dass unser Leben Gott frommt, dass es von Nutzen ist, weil dann sind wir auf ihn ausgerichtet. Und wir sind nicht auf uns ausgerichtet, wir sind nicht auf unsere Ideen ausgerichtet, auf unsere Wünsche ausgerichtet, auf unsere Art, wie wir meinen, das wäre das Richtigste, sondern wir sind ja auf ihn ausgerichtet. Auf ihn, von dem der Paulus schreibt im Epheserbrief, in ihm wird alles zusammengefasst. Selbst wir alle, denen ihr Erkenntnis Stückwerk ist, nur Stückwerk. Der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen. Das ist schon aufregend. Sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, zum besonderen, da ist was Besonderes dahinter, da geschieht was, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Nicht eifrig ist, gute Werke anzumahnen. Man sollte mal und dies sollten mal und dies sollten auch mal. Ja, ich versuche jetzt da meinen kläglichen Versuch in Schwäbisch anzubringen. Aber manche verstehen es schon, ne? Oder sagen, nee, verstehe ich gar nichts mehr. Aber wir sollten mal und die sollten auch mal und die sollten auch mal. Der Apostel Paulus sagt eigentlich sollten die anderen sagen, die sollten mal. Die sollten. Weil das sagte ja ihr Herr, dass sie eifrig sind, gute Werke zu tun. Dies sollst du lehren und mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen. Niemand soll dich geringschätzen. Er sagt, dies sollst du lehren, mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen. Also eigentlich dieses Wort übersetzt, den Kopf zurechtrücken. Richte sie in die richtige Richtung aus, Titus. Rück ihnen den Kopf gerade wieder in die richtige Richtung. Und was geschieht da? Erinnere sie, dass sie sich den Regierenden und Obrigkeiten unterordnen und, haben wir das Wort wieder, gehorsam sind. Zu jedem guten Werk bereit, dass sie niemand verlästern, nicht streitsüchtig sind, sondern gütig, indem sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Also er sagt eigentlich das Erste, was wir hier haben, ist eine neue Stellung zu Regenten und Autoritäten in dieser Welt. Er spricht natürlich in eine Welt hinein auch Menschen, die sich auch aufgelehnt haben, auch gegen das römische System. Wir kennen dieses Wort auch aus Apostelgeschichte, dass wir Gott mehr gehorchen müssen als Menschen. Also das heißt, da hört auch dieses Gehorsam auf, an dem Platz, an dem gotteslästerliche oder gottwidrige Gebote erlassen werden, die ich ausführen soll. Da hört es dann auf. Und das war natürlich dann, das wurde auch in Deutschland, natürlich im Dritten Reich, wurde das, dieses Wort oder diese Wörter, mit denen wurde auch Schindluder getrieben, sagt man so im Fränkisch, vielleicht auch im Schwäbischen. Weil diese Worte wurden dann benutzt und missbraucht, indem man sagt, nee, wir müssen nur Hitler gehorsam sein. Und da waren tatsächlich auch die Frommen dabei. Die in Hitler gehorsam waren, weil sie sagten, das steht ja in der Bibel. Also da sieht man auch, wie man dieses Wort missbraucht und verdrehen kann. In der Bibel steht aber eben auch dieses Wort, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Bis dies zu diesem Punkt, aber alles, was gegen Gottes Gebote spricht, da können wir kein Menschen mehr gehorsam sein. Das geht nicht. Aber wenn es darum geht, dass die Benzinpreise steigen, was muss ich denn da ständig meckern? Es ist halt so. Wenn man es mal so nehmen will. Wer meckert in unserem Land? Meckern wir auch so viel über die Abtreibung in unserem Land? Also ganz offen. Meckern wir auch über Ehescheidung? Meckern wir auch über unsere eigene Bitterkeit, über unseren Zorn? Wenn wir manchmal Menschen zornig begegnen und sie abweisen, ablehnend behandeln, da meckern die allerwenigsten Christen. Das höre ich ganz, ganz selten. Aber Benzinpreise, die Steuern, Lebensmittel, oh, das ist schlecht. Energiekosten, die Großen, die Großkopferten. Und der Paulus, der gibt uns da einen guten Gedanken mit, ne, und sagt in Timotheusbrief ja was ganz Gewaltiges. So ermahne ich nun, Kapitel 2, Vers 1, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind. Das ist schon aufregend und neu, dass eine Gemeinde plötzlich beginnt, die vergessen wir nie, für die beten wir. Es ist nicht nur ein Ritus, den wir durchführen, Herr, und denk doch noch an die Alten und denk noch an die, die nicht da sein können und an die, die nie mehr wieder kommen werden und an die, nee, sondern wir flehen dich an, Herr. Wir danken dir dafür, dass du uns eine Regierung gegeben hast. Du bist der Könige ein- und absetzt. Aber wir flehen auch für sie, dass sie in deine Weisheit gezogen werden, dass sie einen Hunger und Durst nach deiner Weisheit bekommen. Dass jemand wie die Angela Merkel sagen kann oder vielleicht gar nicht sagen muss, was er sagte auf den schönen Blick, die Bibel ist kein Buch, aus dem man Politik machen kann. Stimmt. Aber es ist ein Buch für Politiker. Das Politikern zeigt, wer der wahre Herr ist. Und dass jeder Politiker sich, genauso wie der Nebukadnezar, über den sprach ich heute Morgen auch kurz, sich vor diesem Gott verantworten muss. Und aus der Bibel kann man unter Umständen lernen, dass man auch so jemand wird wie der Nebukadnezar und sagt, wenn es nach mir geht als Bundeskanzlerin, wollte ich gern, dass ganz Deutschland diesen Gott Daniels anbetet. Das wäre eine Sache, Leute. Das wäre was. Und das kann ich öffentlich sagen. Weil wenn das Herz voll ist, das geht im Mund über. Das wäre das Richtige. Aber dafür kann ich ja beten. Und es war scheinbar für die damaligen Christen eben auch neu. Warum soll ich für den Kaiser in Rom beten? Aber der macht uns ja nur alles zum Trotz. Wie viel mehr könnten wir heute beten, dem wir immer noch eine extreme Freiheit genießen? Extreme Freiheit. Und was ist das für ein Gegensatz, ein Kontrast, dass der Paulus das in eine Geschichte hineinschreibt, in der ein total gottloses System war, in dem sich der Kaiser hat selbst anbeten lassen. Betet für ihn. Betet für ihn. Das ist schon gewaltig, das ist neu und aufregend. Und es ist eine gute Frage an uns alle, wie viel beten wir tatsächlich für die Oberen? Wie viel beten wir wirklich? Weil das Wort Gottes ist. Weil Gott eben auch will, dass auch sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist in dem Zusammenhang im Timotheusbrief. Also halten wir fest, es geht nicht darum, dass wir der Obrigkeit praktisch nach der Pfeife tanzen und alles Gottlose tun. Letztendlich steht dieses Wort, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und dann muss ich halt auch manchmal sagen, nee, das geht nicht. Und dann gibt es wirklich Konsequenzen. Der Apostel Petrus wird schreiben im Petrusbrief, wenn er angeklagt werdet, dann sollte er nur dafür angeklagt werden, weil er erkannt worden seid als Menschen, die Gutes tun und Gutes reden. Dafür sollt ihr dann Und die Zeit wird kommen, dass er deswegen angeklagt wird. Also Apostelgeschichte 5, 29, dem der Petrus das sagt. Also diese neue Stellung zu Regenten und Autoritäten. Also ein klares Erkennen, dass nur der lebendige Gott der Herr ist. Und wir nur ihm verantwortlich sind. Daniel Kapitel 4, 32 und Daniel Kapitel 3 und Daniel Kapitel 5. Das sind so wunderbare Kapitel. Der Daniel, der war ständig mit seinen Freunden, mit den Mesach, Abednego, Schadrach, dass die standen ständig in dieser Spannung. Aber letztendlich haben sie sogar diesem babylonischen Reich zum Guten gedient. Der Josef, den ägyptischen Reich, zum Guten gedient. Dort, wo es aber gegen diesen einen Gott ging, ging es nicht mehr. Sagte der Daniel, das kann ich nicht, ich kann das nicht essen, es tut mir echt leid, Leute. Ich kann mich darauf nicht einlassen, es geht nicht. Er nahm sich aber in seinem Herzen vor, Daniel Kapitel 1. Ich kann das nicht. Ich bin nicht gegen ihn, aber das, was er von mir verlangt, das kann ich nicht. Und dafür bin ich willig, die Todesstrafe zu erleiden. Dafür bin ich willig, mich in Feuerofen werfen zu lassen. Dafür bin ich willig, mich in die Löwengrube werfen zu lassen. Das ist so dieser Kontrast. Und auf der anderen Seite sehen wir auch im Buch Daniel, erstaunlicherweise, als dann der König gesagt hat, ja, haha, die Weisen und so, das sind gar keine Weisen, ne? Die können mir gar nicht sagen, was mein Traum ist, denen haue ich alle die Rübe runter. Und der Daniel betet mit seinen Freunden, dass Gott eine Offenbarung schenkt, damit auch diese Weisen, diese Wahrsager, dass die auch gerettet werden. Das ist erstaunlich. Der Daniel hätte ja auch sagen können, Herr, schenk mir eine Offenbarung, dass mein nettes Haupt bewahrt bleibt und denen kannst du alle einen Kopf kleiner machen. Das ist das Wesen, das da dahinter steckt, auch hinter dem, was der Apostel Paulus schreibt. Also das Annehmen von Obrigkeit ohne das Ablegen von Gottes Furcht. Das Annehmen von Obrigkeit ohne das Ablegen von Gottes Furcht. Paul Schneider, der Prediger von Buchenwald. Pfarrer in einem kleinen Dorf, kleines Kaff, das wird wahrscheinlich heute gar nicht erkennen, ne? Im Hunsrück. Beerdigt so einen Nazi-Jungen. Und dann steht der Gauführer auf und sagt, er sagt, dass dieser Junge jetzt im Sturm Horst Wessels ist. Horst Wessels, ein Märtyrer für die Nazis gewesen. Und dieses ganze Brimborium mit nordischen Gottheiten und irgendwelchen Welten, die man nicht sieht und doch da sind. Und der Paul Schneider sagt, es geht nicht. Der wird nicht dort sein. Weil das hier ist eine kirchliche Beerdigung. Und hier habe ich das letzte Wort. Dafür kam er ins KZ. Andere haben den Mund gehalten, weil sie wussten, da komme ich ins KZ. Und nahmen dann diese Worte, wir sollen der Obrigkeit gehorchen, als Vorwand, als billigen Vorwand. Weil wir der Obrigkeit gehorchen sollen. Ich habe im Remstal einen alten Mann getroffen, irgendwo in einer Stunde, ein SS-Mann. Der hat bis zu dem Tag gesagt, das tut mir nicht mal leid, sagt er. Gott wollte das so. Ja, das sind so die Verrohungen, dann solche Verse, wenn man die einfach verdreht. Gott will, dass seine Gemeinde in dem Land, in dem sie lebt, zum Guten dient. Das will Gott. Und das ist neu und aufregend. Da geschieht was. In dieser Welt. Zum Guten dienen und das erkennen, dass alle Autorität von Gott eingesetzt ist. Römer 13, 1 bis 7, 1. Petrus 2, Vers 14. Aber er die letzte Instanz ist und bleibt. Und es geht hier nicht um ein Fliehen von weltlichen Autoritäten, sondern um ein Drunterbleiben. Zum Guten. Er spricht von Gehorsam, er spricht von Gutes tun, er spricht von Gutes reden. Er spricht nicht davon, von kritisieren und sich revanchieren. Man darf Kritik anwenden, das ist nicht das Problem. Aber wenn wir in Kritiksucht verharren, dann werden wir bitter und hart. Und es hat nichts mehr mit dem Wesen Christi zu tun. Das kann dann passieren, dass wir am Mittagstisch schon über das diskutieren, wie ungerecht doch alles ist. Statt diesen gerechten Gott ins Zentrum stellen. Wie könnte ich ihn jetzt praktisch ins Zentrum stellen, indem ich sage, ja, das ist ungerecht, ungerechte Gesetze erlassen, aber wir sprechen es auch durch und jetzt beten wir noch für die. Und wenn das Kinder noch miterleben am Tisch und erleben, wir beten plötzlich für die, dass die auch die Gerechtigkeit Gottes erkennen. Das wäre nur ein Beispiel, eine praktische Umsetzung. Ja, der Robert Chapman von England sagte, als ein Politiker auf ihn zukam und sagte, ich würde gern, dass Sie könnten mich doch wählen oder wenigstens sagen, dass Sie mich wählen. Er sagte, ich kann Sie nicht wählen, ich kann niemanden wählen, aber ich kann für Sie beten und das werde ich machen. Ja, das ist vielleicht das andere Extrem, wie man es auch immer sehen möchte. Aber das ist ganz wichtig. Und er spricht eben davon, das ist ja das Tolle, ne? Dass sie niemanden verlästern. Niemanden verlästern. Und da muss ich mich selbst immer wieder, diese Worte, die reißen mich immer wieder. Niemanden verlästern. Und da kann ich dann auch mal Buße tun. Das dürfen wir ja. Ja, wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns gerne vergibt. Es gibt gerechte Kritik, die ja offen gestellt werden kann und darf. Und in unserem Land sowieso, weil wir sagen, wir sind eine Demokratie. Und was aber da drin steckt, ist, diese Kritik darf keine Wut und kein unkontrolliertes Handeln produzieren. Das darf angewandt werden und das ist total legitim und richtig. Um was es geht, sagt er natürlich der Paulus, dass die Menschen dieses Neue bringt Friedliebendes, bringt rücksichtsvolle Menschen hervor, umsichtige Menschen, taktvoll, besonnene Menschen, freundliche Menschen. Also als Gläubige könnte man sagen, sollen wir eher Wunden heilen, als ständig neue Wunden zu veranlassen oder alte Wunden zu vertiefen. Und da kann man schon ganz gut anfangen, in der Gemeinde zum Beispiel. Das sind manches Mal so Wunden geschlagen über die Jahrzehnte und da schweigt man drüber. Und es ist schön, wenn man dann mal beginnt, unter Umständen sich gegenseitig zu vergeben, aufeinander zuzugehen. Man muss das gar nicht immer so öffentlich machen, das kann man einfach so tatsächlich im Privaten tun. Und manches Mal wissen wir ja, was es heißt, alte Wunden zu vertiefen. Da ist was geschehen, da ist was gesagt worden und da bohre ich dann noch ein bisschen rum, weil wir das wissen manchmal. Wir Menschen sind halt so. Und dann wissen wir manchmal, wenn uns so, ich nenne mir jetzt so, was der landläufige Fachmann sagt, wenn uns der Teufel reitet. Wie das dann ist, wenn man dann so ein bisschen nachbohrt. Und vielleicht auch so ein bisschen unpersönlich nachbohrt, ne? Weil die Leute verstehen schon, was ich sage. Dass alte Wunden noch vertiefter werden. Ich muss nur ein Wort sagen und schon, bumm, springt die Masse auf. Solche Gedanken stecken dahinter. Aber ihr nicht, sagte Paulus. Das will ich, dass du sie daran erinnerst. Weil wir waren ja auch mal einst unverständig. Wir waren ja mal ungehorsam. Wir gingen ja in die Irre. Wir dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen. War es dann nicht so? Selbst der Sohn, ihr Lieben, in der Geschichte des verlorenen Sohnes, der verlorenste Sohn aller Söhne war der, der zu Hause geblieben ist. Der wäre ehrlich gewesen, wenn er gesagt hätte, zahl mich auch aus. Ich möchte auch einmal die Puppen tanzen lassen. Ich will einmal Party haben im Leben. Das will ich mal. Aber der hat es nicht gemacht. Das war ein ganz frommer, ein ganz lieber. Der blieb zu Hause. Gell, Papa, so machen wir das. Und so, Papa, und so, Papa. Da war nie Liebe da, da war nie Überzeugung da. Immer dieser Krampf. Und ich glaube, als sein Bruder nach Hause kam und und er sah, was der Vater mit diesem Bruder macht, hat er sich geärgert. Weil er sich vielleicht auch dachte, was war ich dumm? Hätte ich da auch das gemacht wie der, richtig alles auf den Kopf gehauen. Jetzt habe ich gar nichts. Weder eine Party wird für mich gefeiert, noch habe ich jemals eine Party gefeiert im Leben. Und das ist die Gefahr bei Menschen, ihr Lieben, die immer irgendwie mit Gott gelebt haben. Nie aus Überzeugung, nie aus Liebe, aber aus Verstand heraus. Weil man eben so lebt. Keine Überzeugung. Überhaupt keine Überzeugung. Und das war dieser Sohn. Der Sohn hat gar nicht begriffen, dass er auch verloren ist. Der war noch mehr verloren als der Sohn, der gegangen ist. Und deswegen, wenn heute jemand hier sitzen würde, ihr Lieben, würde sagen, nee, also so lebe ich ja nicht. Ich war ja nie unverständig. Ich bin ja schon immer damit erzogen worden. Ich war nie ungehorsam. Ich ging nie in die Irre. Ich diente nie mannigfachen Lüsten und Vergnügungen. Und vom Dorf könnte ich schon ein paar aufzählen, die das machen, doch. Aber ich war nie so. Ich lebte nie in Bosheit und Neid. Hassend und einander hassend. Das ist gefährlich. Wenn es wirklich so ist, und das stelle ich gar nicht in Abrede, dass es Menschen gibt, die so leben, weil es so ist, das ist eine besondere Gnade. Aber in denen ihr Leben wird es auch immer deutlich. Das sind Menschen, die sind wirklich Menschen, die niemanden verlästern, die nicht streitsüchtig sind. Das sind echt Menschen, die gütig sind. Menschen, denen man diese Sanftmut Jesu wirklich nicht bloß abkauft, sondern richtig abspürt. Weil man merkt, die können gar nicht anders, die sind so. Die gar nicht anders können, als Menschen zu dem sanftmütigen Christus einzuladen. Oder Paulus sagt, als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Durch die Erneuerung, die vom Geist Gottes bewirkt wird. Der Geist Gottes bewirkt Erneuerung. Das wird ganz neu. Das wird aufregend, weil ich merke, da habe ich was ganz Neues. Ein neues Leben. Eine neue Chance. Neue Wege, neue Möglichkeiten. Einen neuen Herrn. Einen neuen Versorger, einen neuen Gott, den wahren, einzigen Gott. Das ist schon aufregend. Es bewegt. Und wenn es irgendwann normal wird, bewegt es nicht mehr. Ich habe das schon ab und zu mal erzählt, glaube hier habe ich es auch schon mal erzählt, von einem Freund im Remstal, Otto May hieß er. Der hat in Bittigheim-Bissingen, hat er begonnen mit einer Gemeinde zu gründen. Als ich ihn kennenlernte, war er 93 Jahre alt, der Otto May, und sah ihn das erste Mal auf seinem Traktor sitzen und er fuhr rum, schon schwerhörig. Seine Tochter wollte gar nicht mehr, dass er Traktor fährt, aber hat noch nicht drauf gehört. Weil den hat er gebraucht, den Traktor, um ins Altersheim zu fahren. Und ich fragte ihn, was er denn da macht im Altersheim. Der ist mit seinem Traktor hingefahren, hat vor dem Altersheim geparkt. Und er sagte, ja, ich gehe da rein und erzähle den alten Leuten das Evangelium von Jesus. Die müssen es hören. Der hat immer ein bisschen lauter geredet, weil es schwerhörig war. Ne? Aber das war seine Sache. Und er hat mir erzählt, wann das begann. Er war mit 78 Jahren, saß er in der Gemeinde, die er mitgegründet hat und ist immer eingeschlafen. Und hat sich immer geärgert. Irgendwie geärgert, eingeschlafen. Weil das Leben nicht mehr so war, wie er sich das halt vorgestellt hat. Und dann sagt dieser Mann, Herr Jesus, wenn das alles ist, was du noch für mich hast, dass ich hier einschlafe, dann lass mich sterben und gib den Platz irgendjemand anderen. Und dann sagt er, und dann hat mich eine Freude befallen im Herzen, Jesus zu dienen. Und es war sein neuer Schub gewesen im Leben. Neu und aufregend. Dann hat er sich auf seinen Traktor gesetzt und ist in Altesheim gefahren. Das ist natürlich ein interessantes Bild, aber es hat mich so bewegt. Neu und aufregend. Och, hätte er erzählen können, der war im Hungerlager gewesen, weil er ein Laster von der SS von der Front wegfahren musste. Der war gar nicht bei der SS, aber das war das letzte Gerät, das noch übrig war. Den fuhr er von der Front weg, den haben sie von der Front weg die Armee eingesperrt ins Hungerlager. Und wenn die erzählen, was Hungerlager war, boah. Nichts zu trinken, nur Wurzeln ausgraben und Wurzeln essen. Weil sie vermeintlich bei der SS waren und er war gar nicht dabei. Und dieser Mann, der hätte allen Grund gehabt, bitter zu sein, ärgerlich zu sein. Seine besten Jahre dort verbracht. Der hat kein Mal davon geredet, nur als ich ihn mal fragte. Als ich ihn fragte, wie er überhaupt hinkam ins Hungerlager, da hat er es mir erzählt. Und das war alles. Aber er sagt, das Neue begann in seinem Leben, als er da 78 Jahre alt war. Nicht alle haben so viele Jahre dann, aber wir verstehen das. Ein völliger Neubeginn, weil er sagt, ich war ja auch ein Sünder. Absolutes neues Leben beginnen, ein Leben des Glaubens, ein Leben der Reue, der Buße, der Liebe sowie des Gehorsams. Und in Hesekiel 36, Vers 26 bis 27 wird es ja eigentlich ganz, ganz deutlich gemacht von Propheten Hesekiel, was da geschieht, wenn Gott beginnt eben sein Geist in uns hineinzulegen. Und wir lesen da, ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, also ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Das finde ich sehr interessant, dass es deutlich wird. Mit anderen Worten, du kannst gar nicht anders. Als Mensch würdest du schon anders wollen, aber du kannst ja gar nicht anders, weil der Geist Gottes in dir das bewirkt, das Gute bewirkt. Das ist aufregend, wenn ich dastehe und denke, eigentlich würde ich jetzt gern reinschlagen. Puh, aber irgendwas in mir sagt mir, nee, tu's nicht. Ich hatte eine Frau vor mir sitzen gehabt, ihr Mann hat sie betrogen mit der Freundin ihrer Schwester. Ihre Tochter, genauso war es. Und diese Frau sagt zu mir, Heinz, ich kenne mich selbst nicht mehr. Eigentlich hätte ich den Mann früher umgebracht. Und das Weib, hat sie gesagt, gleich dazu. Aber jetzt bete ich für ihn und ich will, dass er Jesus findet. Kannst du nicht auch für mich beten, dass er zu eurer Männerfreizeit kommt und Jesus findet? Wir haben gebetet, eine Woche später war der Mann bei uns zur Männerfreizeit. Und eine Woche später war er zu Hause bei seiner Familie. Neu und aufregend. Die Frau hat Jesus erst vor kurzem kennengelernt. Die sagt, Jesus kann das doch machen, oder? Währenddessen ich auf einer Familienfreizeit war und da war ein Mann, der ließ sich scheiden, gerade von seiner Frau, ganz einfach, weil sie beide nicht mehr miteinander reden können. Ist schon tragisch. Ist auch tragisch. Aber sie waren dann auch beim christlichen Therapeuten und christliche Therapeut sagte, weil sie beide Christen sind, der christliche Therapeut sagt, wissen Sie, eigentlich ist ja die Ehe dafür, dass ihr glücklich seid miteinander. Und das ist doch kein Glückszustand. Also wenn ihr gar nicht kommunizieren könnt, dann ist es besser, dass ihr euch scheiden lasst. Gott hat dann schon für dich eine bessere Frau und für dich einen besseren Mann. Der dich versteht, die Frau versteht dich, dann seid ihr glücklich. Das will doch Gott. Das wollen doch wir, oder? Wie ist es so unterschiedlich, kann das sein? Und dann lassen die sich scheiden. Jetzt haben sie einen Rosenkrieg über das Haus, über die Kinder, über das Auto, über den Hund und die Regenwürmer, die im Garten sind. Natürlich nicht. Und das ist ein Bild, das Christen abgeben in dieser Welt. Ich sage nicht, dass es das nicht geben kann. Das sage ich nicht damit. Aber schaut, was für ein anderes Bild, da hat die Frau das erlebt. Und die sagt, das will ich, Heinz. Der Mann hat es gemacht, weil er Jesus gar nicht kennt, verstehst du? Der kennt diese Liebe nicht. Der sagt es zwar, aber der kennt ihn nicht, weil wenn er ihn kennen würde, hätte er es nicht gemacht. Oder er hätte es gemacht und er wäre zurückgekommen. Wenn er Jesus kennt, dann kann er doch auch Buße tun, der kann doch umkehren. Das war so ein wunderbares Gespräch. Das ist letztendlich, was hier drin steckt. Heilung. Das ist aufregend, weil es neu ist, dieses neue Leben. Also Paulus sagt, unsere gesamte Natur ist davon betroffen. Es verändert. Da geschieht was ganz, ganz Neues, revolutionär Neues. Und er hat diesen Heiligen Geist reichlich über uns ausgegossen. Durch Jesus Christus, unseren Retter. Wozu? Damit wir eine neue, total neue Stellung vor Gott haben. Damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens sind. Also gerechtfertigt. Das heißt, es ist ein Wort aus der Sprache des Gesetzes und es meint, die angeklagte Person wird als unschuldig erfunden und kann das Gericht als freie sowie unbescholtene Person verlassen. Entgegen aller Sünden, deren wir zu Recht angeklagt werden könnten, werden wir von Gott als gereinigt angesehen. Eine total neue Stellung. Menschen sind frei, auf denen keine Schuldenlast mehr liegt. Weil es geht alles auf das Konto von Jesus Christus. Und bis zu diesem Zeitpunkt der Gerechtsprechung, als unschuldig über unser Leben ausgesprochen wurde, durch den, der alle unsere Schuld auf sich nahm, waren wir schuldig. Und es gab keinen freien Zugang zum lebendigen Gott. Egal, und es gibt auch keinen, egal was wir machen, egal wie wir uns anstellen. Weil es sagt eben, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen. Also die versteht der Mensch schon, die Werke der Gerechtigkeit, die verstehen wir Menschen irgendwie. Aber die Gerechtigkeit Gottes, die verstehen wir nicht. Wir können die Werke der Gerechtigkeit imitieren, scheinbar selbst ausführen, aber die Gerechtigkeit verstehen, glauben, das können wir nicht. Die uns wirklich verändert. Also die Werke der Gerechtigkeit aus Furcht, aus Krampf, aus, weil ich so gelernt habe, aber nicht aus dieser Überzeugung heraus, wie gut ist es, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Wie gut ist es, erlöst zu sein. Das verändert. Und er sagt, deswegen haben wir auch eine völlig neue Zukunft. Weil ihr der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würdet. Das heißt, was man im Alten Testament eigentlich über Henoch gesagt wurde, in 1. Buch Mose 5,24, das kann jetzt über jeden gesagt werden, der durch das Blut von Jesus Christus gerecht gesprochen wurde, weil er gerecht war vor Gott, sagt die Bibel. Deswegen hat ihn der Herr zu sich geholt. Er war gerecht vor Gott. Durch das Blut Jesu. Deswegen habe ich diese neue Zukunft, Frieden mit Gott und ein neues Herz, das total erneuert wird. Und die Frucht davon ist, dass wir in ihm laufen, in Jesus laufen, in ihm bleiben und von ihm angetrieben werden. Von Jesus. Und das verändert dieser Geist, der uns in Zucht nimmt. Und dann werden diese Worte auch verständlicher, zum Beispiel dieses alte Wort, das wir hier haben in Vers 5, Kapitel 2, dass die Frauen keusch sein sollen. Dieses Wort, das heißt rein, züchtig, von schamhafter Zurückhaltung. Total entgegengesetzt dem, was die Gesellschaft ist. Die Gesellschaft ist nicht von schamhafter Zurückhaltung. Und das ist wirklich ein Problem geworden heute. das merkt man immer mehr. Also es gibt so natürlich viele Statistiken auch unter Pastoren und. Gerade diese sexuelle Verführung, die stattfindet, die Versexualisierung auch in der Gesellschaft. Und der Geist Gottes, sagt die Schrift, der verändert Herzen. Wir sagten es dann die Tage, nicht so eine Prüderie, wie wir es kennen vielleicht in der Gesellschaft, aber der verändert Herzen. Der macht Menschen sensibel. Der macht einen Mann sensibel, einer Frau gegenüber zum Beispiel, wenn ich mich ihr so nähere, wenn ich so mit ihr umgehe, was geschieht da? Und er macht eine Frau sensibel, einen Mann gegenüber, wenn ich mit ihm so umgehe, wenn ich das anziehe, was geschieht da? Ja? Das ist der Gedanke, der dahinter steckt. Da geht es um Mann und Frau. Aber in dem zu leben, glaube, das sind wichtige Wege, dass Männer und Frauen Gottes wachsen, die sagen, Jesus, wie soll das wirklich aussehen? Dieses Leben, wie stellst du dir das vor? Was ist dein Verständnis davon? Ich überspitze es jetzt mal gar nicht, wenn man sogar sagen kann, ich gehe an meinen Kleiderschrank und sage, Jesus, was soll ich anziehen? Wie stellst du dir das vor, Jesus? Es ist sehr interessant, ne? Ich möchte da offen sein. Ich bin ja der Brüderbund damals, die haben mir das Haus in Srebrenica genommen, so in Kroatien. Und die haben das eigentlich genommen, auch mit, weil in Griechenland damals gab es ein Haus und das Haus war, da gab es viel Nacktbaden da in Griechenland. Ist halt so. Und das Interessante ist, ich war jetzt schon ein paar Mal dort in dem Haus, habe auch Bibelarbeiten gehalten, ne? Und jetzt gehst du runter zum Strand. Und ich habe festgestellt, die Kroatinnen sind nicht anders als die Griechinnen. Und wenn man dann so dort sitzt an dem Strand und jeder versucht da irgendwie sein Buch zu lesen, und dann blitzt das Buch immer ein bisschen runter, ne? Und das Auge blitzt ein bisschen drüber und so, ne? Interessant, habe ich mich schon selbst dabei ertappt. Weil es so ist. Und das ist der Gedanke, der dahinter steckt. Dass ich selbst als Mann, als Frau Gottes nicht so lebe. Muss ich ja nicht. Weise bin in dem. Und durch die Weisheit Jesu. Es ist ein neues Leben. Ist aufregend. Ist manchmal aufregend, weil es mich aufregt. Weil es so anders ist. Aber es ist auch aufregend, weil ich merken kann, das ist was Gutes, Jesus. Du tust dir echt was Gutes dabei. Für Mann und für Frau. Und es sagt zum Schluss hier, glaubwürdig ist das Wort und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst. Damit die, welche an Gott gläubig werden, darauf bedacht sind, eifrig alles Schlechte hervorzukehren. Nee, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Indem wir euch gebt in diese Welt, wie ihr lebt in dieser Welt, wie ihr handelt in dieser Welt, wie ihr miteinander umgeht in dieser Welt. Eifrig gute Werke zu tun. Das ist neu und aufregend. Das zu sehen. Mit dem Beispiel schließe ich, wir haben Nachbarn, die mögen uns überhaupt nicht, oder die mochten uns überhaupt nicht. Und wir hatten da immer so, der rief immer an, dieser Nachbar, ne, der hat sich aufgeregt, fürchterlich aufgeregt, wenn unsere Konfirmanden Basketball gespielt haben, dieses Tatzen vom Ball, bum, 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 ne, und die haben dann, und dann bin ich dann irgendwann mal, ich wusste nicht, wer das ist, der hat auch die Polizei immer angerufen, die kamen dann auch immer, die müssen ja tun, was der Steuerzahler sagt. Und dann, als es dann wieder so war, dann habe ich meine Sekretärin gefragt, wenn der wieder anruft, hol mich doch ans Telefon. Es war dann auch so, ich ging ans Telefon und fragte die Person, wer sind Sie eigentlich? Und er schreit dann nur ins Telefon, es geht Sie überhaupt nichts an! Ich hole die Polizei! Sicher genug, die Polizei war wieder da. Es waren zwei so junge Polizisten, die waren ein bisschen lässiger drauf, die stiegen aus dem Auto aus und sagten, wir sind wieder hier. Also, und die dürfen ja nicht sagen, wer anruft. Und jetzt habe ich die Wahl, mich fürchterlich aufzuregen und dem Nachbarn alles erdenklich nicht Gute am Hals zu wünschen. Aber ich bin ins Büro und ich bin auch ehrlich, am Anfang habe ich mich auch so aufgeregt. Und geärgert. Über so einen verbohrten Menschen, der keine jungen Menschen mag. Und dann bin ich ins Büro und habe das erste Mal für diese Menschen gebetet. Das habe ich nie gemacht. Ich wusste gar nicht, wer die sind. Und plötzlich kam mir ein Haus im Kopf und ich dachte, da gehst du jetzt mal hin, klingelst mal. Bei uns stehen viele Häuser rum, also es kann jeder gewesen sein. Ich gehe dahin, klingel an der Tür, die Tür geht auf, ein Mann läuft die Treppe runter. Ich sage, sind Sie der, der uns immer anruft? Und der brüllt schon von der Treppe runter. Dann wusste ich schon, er ist es. Und er hat mir sofort gesagt, was wir alles verkehrt gemacht haben über die letzten 30 Jahre. Und wenn nur 1% davon wahr ist, und meistens ist wenigstens 1% davon wahr, dann war es genug, dass wir uns von dem schon hätten längst entschuldigen müssen. Das sind noch ganz andere Sachen gelaufen. Wir sind halt manchmal so, auch als Christen. Und dann bin ich rübergegangen ins Büro und habe dann im Ordnungsamt angerufen, nach diversen Sachen gefragt. Die sagten, ja, der Mann hat echt recht. Und dann sag, oh, oh. Dann bin ich da wieder rüber, habe mich entschuldigt. Und dann habe ich weiter gebetet für diese Familie, weil wir wollten ja nicht bloß, dass wir uns entschuldigen, sondern wir wollten sie ja auch gewinnen für die Liebe Gottes, für Jesus. Und dann plötzlich kam es mir, kauf doch Blumen für diese Familie. Und dann bin ich zum Bäcker. Und da bin ich hin, habe Blumen gekauft, einen Strauß für die Frau, einen Strauß für ihre Tochter, die auch im Haus mitwohnt. Und ich lief da vorbei und da kam eine Frau mir entgegen, eine alte, liebe Christin aus dem Dorf. Und ich sagte, Herr Spindler, was machen Sie denn mit den Blumen? Ne? Und dann sagte ich, naja, das sind für die und die. Oh, da gehen sie besser nicht hin. Also die mögen den Bodenseehof nicht, das wusste ich schon. Und die sind katholisch. Das war noch schlimmer für sie. Ne? Also da dachte ich, na okay. Dann habe ich mich fast abbringen lassen, komisch. Aber dann bin ich mit den Blumen dahin getigert. Habe die Blumen versteckt wie so ein kleiner Schuljunge hinter meinem Rücken, ne? Weil ich dachte, naja, wenn sie sagt nein, dann kann ich wenigstens abdrehen. Und dann dachte ich, dann habe ich wenigstens ein paar Blumen für meine Frau. Ne? Auch nicht schlecht. Aber ich habe gedacht, das wage ich jetzt. Jetzt gehe ich dahin, habe geklingelt und die Frau macht das Fenster auf und hat schon noch ein bisschen Würsch, ja, gefragt. Ne? Und dann habe ich so die Blumen vorgezogen und fühlt mich auch wie so ein kleiner Schuljunge. Ne? Und ich dachte, die haut mir jetzt gleich, entweder haut es mir jetzt eine rein oder irgendwas passiert. Und die guckt die Blumen an und sagt, ja, Herr Spindler, warum bringen Sie denn Blumen vorbei? Und er sagt, naja, das ist eben für Sie, aber das braucht es doch gar nicht, wir hatten doch nie was gegeneinander. Und dann sagte ich, nee, ich möchte Ihnen gerne die Blumen geben. Ne? Und dann sagt sie noch zu ihrem Mann, XYZ, komm doch mal her. Und er stand hinterm Fenster, so sind wir Männer manchmal, hinterm Fenster, hinterm Vorhang. Das war so witzig. Also das hat man richtig gesehen. Ne? Und dann sagt sie, komm doch mal, der Herr Spindler steht da, jetzt muss der um das Fenster rumlaufen und steht da, ne, und schaut mich an und sagt, auch Herr Spindler, ich weiß gar nicht, wir hatten doch nie was gegeneinander. Ne? Es war plötzlich alles vorbei. Diese Familie hat mal eingeladen zu unserem Nachbarschaftsgrill, machen wir jetzt immer für unsere Nachbarn. Seitdem lädt diese Familie alle Kinder in der Nachbarschaft ein für unseren Kinderbrunch, den wir einmal im Monat haben. Eine Familie, die vorher vorm Bodenseehof gewarnt hat. Jetzt laden die plötzlich ein. So gewaltig. Und sie haben mir dann mal ihre Geschichte erzählt, die niemand hören wollte. Jeder Mensch hat seine Geschichte. Ihre Tochter ist mit 12 Jahren an Leukämie gestorben. Keiner hat sich um sie gekümmert. Niemand. Da kam nie einer vorbei, auch nicht vom Bodenseehof, und hat die Familie besucht. Die wohnen nur die Straße gegenüber. Kam nie einer vorbei. Kein Priester kam vorbei, sie sind römisch-katholisch. Und als es aber darum ging, wer das Mädchen beerdigt, dann waren sie plötzlich alle auf der Matte gestanden. Sagt mir die Mutter. Aber das wollte sie dann auch, dass es die evangelische Seelsorgerin von Klinikseelsorgerin von Tübingen übernimmt. Da haben wir auch keinen anderen mehr dazu gebraucht, sagt sie. Das hat die Familie geprägt. Und die hörten immer, da drüben spielen Kinder und mein Kind durfte nie spielen, das haben sie gehört. Und das ist das Verändernde, das ist das Neue, wisst ihr? Das sich selbst durchexerzieren muss. Immer wieder neu, immer wieder neu. Und dann wird es aufregend. Und jetzt hoffe ich, dass ich niemanden aufgeregt habe. Wenn ich jemanden aufgeregt habe, dann hoffentlich zu Recht. Wenn zu Unrecht, bitte ich um Vergebung. Aber wenn zu Recht, kann ich nicht um Vergebung bitten. Dann mögt diese Aufregung zum Neuen führen. Jesus, ich brauche dich, weil dann wird es gut. Herr Jesus, dafür danke ich dir, dass du dieser Gott bist, der Neues schafft, der uns eine neue Sicht gibt, auch eine neue Einsicht gibt, auch für die Oberen, die Regierenden in dieser Welt, dass wir als Gemeinde Jesu zum Guten wirklich dienen für dieses Volk. Und dort, Herr, wo wir selbst in der Versuchung stehen, Dinge zu tun, die gegen dein Wort sind, gegen dich selbst, dann lass uns so Männer sein, Männer und Frauen Gottes, die mit diesem Wort von Petrus antworten können, wir sollen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Was es auch immer für Konsequenzen geben mag dann. Aber wir brauchen deine Kraft, wir brauchen deine Weisheit, wir brauchen ein Durchführen in unserem Leben, Herr. Wir brauchen dieses Wirken des Geistes Gottes, das uns Menschen als Menschen leben lässt, als weise Menschen, als Männer Gottes, die ein reines Herz haben, reine Blicke, als Frauen Gottes, die dieses Wort keusch richtig auffassen können auch, Herr, dass wir Menschen sind, die zu deiner Ehre leben dürfen in dieser Welt und dass wir immer wieder wie Kinder kommen dürfen und dich fragen dürfen und bitten dürfen, dass du uns in der Wahrheit leitest, weil wir selbst oft gar nicht wissen, wo geht es eigentlich wirklich lang. Aber Menschen sind, die in deinem Wort zu Hause sind, die es gerne lesen und die sich gegenseitig gerne unterstützen und ermutigen, auf dich zu schauen und auf dich zu trauen. Erbarm dich über unsere Politiker, Herr, das wollen wir bitten. Erbarm dich. Dass auch eine Frau wie die Frau Merkel sagen kann, es ist ein Buch für Politiker, das ich selbst als Bundeskanzlerin kennenlernen darf. Es gibt einen gewaltigen Gott, der über meinem Leben steht und der im Regimente sitzt. Und das wollen wir bitten, dass das geschieht und unseren Politikern. Über allem wollen wir dir danken für dieses Land, in dem wir Frieden haben und in dem es uns wirklich so gut gehen darf, Herr. Und schenk doch, dass wir dankbare Herzen bekommen und aus Dankbarkeit heraus das Gute tun. Amen.